gab, glaube ich, lang nicht so ein popkulturell so großes Happening.
Also natürlich wäre es an dieser Stelle logisch, wenn ich ein Rap-Album nennen würde.
Ich dachte mir so, was nimmt man in so einem lamen Jahr?
Einfach mal durchhören als Ganzes, weil das auch irgendwie schon was von einem Konzeptalbum hat.
Also krass, dass ihr das Album hier im FWC nicht besprochen habt. Oder habe ich das verpasst?
Eieiei, da hat er uns. Hallo und herzlich willkommen zum großen Jahresrückblick vom FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik.
Was geht?
Heute küren wir unsere jeweiligen Top 10 Alben des Jahres. Das ist eine von drei Folgen. Wir werden über die Alben des Jahres sprechen. Wir werden über die Songs des Jahres sprechen und wir werden über die EPs und Tapes des Jahres in einer gebündelten Folge sprechen. Es gibt also einiges zu tun und wir fangen an mit den Alben. Das ist für uns immer die Königsdisziplin. Wir haben wunderbare Gastbeiträge, wir haben sehr, sehr spannende Sachen dabei und man kennt es vielleicht aus den letzten Jahren, wir haben auch ein Gewinnspiel dabei. Uha. Und zwar könnt ihr gewinnen, und da bin ich sehr stolz drauf, denn es könnte noch vorkommen in dieser Folge, das Album der Idols auf Vinyl, und zwar das Album Tank, das in 2024 wenig überraschend erschienen ist. Was müsst ihr aber dafür machen? Ihr solltet jetzt oder am Ende der Folge, je nachdem, wie ihr meint, zwischendurch, schön auf den Link klicken in der Beschreibung, auf unser Instagram-Profil gehen. Theoretisch müsst ihr gar nicht auf den Link klicken, weil ihr habt uns ja wahrscheinlich schon abonniert. Wenn nicht, dann wäre das cool, wenn ihr es macht.
Korrekt.
Und dann schreibt ihr einfach eure Top 3 Alben des Jahres in den dazugehörigen Post von uns und dann wird am Ende wieder ausgelost und der Gewinner oder die Gewinnerin wird dann benachrichtigt von uns. Da müsst ihr nichts machen, außer wachsam sein und in eure DMs auf Instagram schauen. Dann geht das Album an euch und ihr könnt wunderbare Musik genießen auf Platte. Also schön auf den Link und dann geht's ab.
Genau, und Musik zu genießen gibt's natürlich nicht nur für die Person, die das gewonnen hat, sondern auch in einer Playlist, die wir wieder zum Jahresrückblick bestücken. Da sind aus dieser Folge unsere Lieblingssongs von den Releases, die wir heute besprechen, dabei, aber auch noch über die nächsten Folgen werden da die besten Songs des letzten Jahres von den besten Releases reingepackt. Also reinhören und reinfolgen lohnt sich da auf jeden Fall.
Jetzt starten wir rein in die Folge mit meinem Platz 10, Magdalena Bay mit Imaginal Disc. Und das war tatsächlich eine gar nicht so leichte Entscheidung bei mir. Ich mag das Album sehr, sehr gerne. Es ist ein eigentlich recht klassisches Synth-Pop, leichte Hyperpop-Einflüsse. In die Richtung geht das Album. Es hat bei mir so eine ganz spannende Entwicklung gemacht, weil ich wirklich über Wochen nur den ersten Track gehört habe und einfach dachte, okay, der ist ja mega geil. Ich habe irgendwie Bock auf das Album, aber ich komme nicht drüber hinweg. Ich höre diesen ersten Song, höre so leicht in den zweiten rein und denke mir, ja, später mal. Irgendwann, ich werde das noch hören, aber dauert. Und das hat sich nicht nur bei diesem ersten Sprung vom ersten zum zweiten Song so entwickelt, sondern wirklich mehrfach auf diesem Album, dass ich an irgendwelchen Stellen einfach hängen geblieben bin, den Track geloopt habe und dachte, okay, das bestimmt jetzt mein Tag. Generell würde ich da auch nochmal so als kleine Anmerkung sagen und als kleinen Tipp für KünstlerInnen, macht schöne Albumcover. Wenn das Albumcover gut aussieht, dann ist man viel gewillter, in was reinzuhören, was man empfohlen bekommt. Krass. Weil das war so ein Album, wo ich dachte so, hey, ja, ich habe jetzt öfter gehört, das soll gut sein, aber ehrlich gesagt hört man jeden Monat mindestens einmal, ey, das Album soll gut sein. Und so wahnsinnig viel steckt auch in dem Jahr, ehrlich gesagt, nicht drin. Deswegen fand ich jetzt, es ist nicht zwingend so, dass ich dann in Sachen reinhöre. Hier aber schon, weil ich das Cover so geil fand. Und dann passt es auch noch total in dieses Konzept. Und es ist alles so eine dreamy, leicht kaputte Welt, alles so total verträumt. Und sie sie hatte die CD so in der Stirn und sie starrt die dann auch noch so an und es schimmert da so raus. Mega geiles Cover, mega gutes Album, sollte man gehört haben. Und wenn man vielleicht so einen Anstoß braucht, wie ich ihn ja auch gebraucht habe, dann hört man am besten in die Playlist rein und hört, wenig überraschend, den ersten Track, den ich ja eben schon erwähnt habe, She Looked Like Me, absolut wilder Ritt, ganz, ganz crazy Progression, da geht's in Ecken, wo man überhaupt nicht mit rechnet, aber mega guter Song. Und dann war es schwer, weil es gibt wirklich sehr, sehr viele gute Tracks darüber hinaus. Ich habe mich jetzt für Death and Romance entschieden, weil ich, glaube ich, so ein leichtes Faible entwickelt habe für so eingängige Klavier- oder Keyboard-Melodien, die so sehr präsent sind. Und das hat so einen richtig oldschooligen Vibe, diese sehr, sehr, ja, dieses Leitmotiv im Endeffekt. Und das finde ich halt sehr catchy. Und ich glaube, das könnte auch den meisten Menschen gefallen. Deshalb diese beiden Tracks in der Playlist.
Ich fange auf meinem Platz 10 an mit direkt einer meiner größten Überraschungen des Jahres, Nämlich, das ist eine Band, die ich als Teenager für mich entdeckt habe und jetzt jahrelang nicht verfolgt habe, eines meiner Alben des Jahres droppt. Die Rede ist von Vampire Weekend mit ihrem Album Only God Was Above Us. Natürlich absolute Indie-Rock-Art-Pop-Legenden. Also ich glaube, jeder Mensch, der Anfang der 2010er Jahre schon bei Bewusstsein war und hören konnte, hat, ob er will oder nicht, mal einen Vampire Weekend-Song gehört. Egal, ob es in der, weiß nicht, Vodafone oder Honda-Werbung ist oder halt im Musikfernsehen damals noch, like wer es kennt. Also das war Riesending, rund um halt so ganz schrille, schnelle Gitarrenmelodien, die sich übelst einbrennen, aber halt so leichte, poppige Rhythmen, eine sehr kauzige Art von Frontmann Ezra König zu schreiben und zu singen. Und genau das hat mich jetzt 2024, 16 Jahre nach dem Durchbruch, genauso wieder erwischt mit einer meiner Lieblingsanfangsphasen eines Albums dieses Jahr. Also alle der ersten vier Songs haben mich back-to-back richtig weggeblasen mit so einer Mischung aus geilen, stimmungsvollen Build-Ups, tolle Klaviermelodien, verzerrte Gitarren, die einmal durch alle Effekte der Welt gejagt werden. Und dann schießen so Drums hinterher in einem Mordstempo, super catchy Gesangsmelodien von ihm, die mit allen Höhen und Kopfstimmen irgendwie spielen, die er erreichen kann. Und dann auch so barocken Streichern, die dann noch so von der Seite reingescheppert kommen. Also da ist so viel los, was sich auch so chaotisch anfühlt, wie es sich manchmal auch ja im eigenen Kopf anfühlen kann, nur aber halt so sehr befriedigend, meisterhaft produziert und angeordnet und so zusammengebaut, dass sich das total leicht hören lässt. Also das finde ich eine riesen Meisterleistung. Und wenn man sich davon packen lassen kann, sitzt man halt, wie gesagt, mindestens bis Song 4 komplett gebannt da. Also ich konnte gar nicht wegskippen oder so. Später verliert das Album, finde ich, so ein bisschen an Power. Deswegen ist es jetzt auch die 10 so. Aber checkt es trotzdem unbedingt aus. Und die Songs, die ich empfehle und in die Playlist packe, sind auch die ersten beiden Songs. Ice Cream Piano und Classical. Und wenn die euch taugen, dann wisst ihr, hört den Rest des Albums auch unbedingt, weil da sind eine meiner lieblingsmusikalischen Momente des Jahres auch drauf.
Mein Platz 9, Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft. Wir haben es besprochen. Wir haben es beide sehr geliebt. Hatten eigentlich wenig bis kaum Kritik und dann so wirklich so einzelne Kleinigkeiten. Mhm. Ist einfach ein sehr rundes Album von einer Künstlerin, die schon immer gut war. Also das Durchbruchalbum haben wir ja auch sehr ausführlich besprochen gehabt in einer der allerersten Folgen auf unserem Kanal. Und dann gab es halt diesen, für mich persönlich, so einen kleinen Bruch in dem Vorgängeralbum zu dem jetzigen Album, wo ich schon dachte, naja, es ist immer noch gute Musik, aber ich komme halt einfach auf Albumlänge nicht mehr darauf klar. Und das hat sie jetzt hier aber wieder super gut eingefangen. Es gibt wirklich keine Längen auf dem Album. Alles ist durchdacht. Alles hat trotz dieser ganzen poppigen Ader und ja auch den erfolgreichsten Songs des Jahres im Endeffekt, trotz alledem gibt es noch genügend persönliche Note. Es gibt genügend Neues zu entdecken. Die Produktionen sind immer noch sehr, sehr stark. Und es ist ein durchweg rundes, gutes, durchdachtes, großes, großes Album. Das kommt bei uns ja in diesen doch etwas nerdigen Nischen-Podcast selten vor, dass wir diese großen Pop-Alben in den Top 10 haben. Aber ich finde, bei Billie Eilish ist das völlig verdient und deshalb mein Platz 9. Und ich packe, und da wird es jetzt doch wieder der nischige Podcast, ich packe Blue auf die Playlist, weil ich einfach diesen Übergang in diesen zweiten Part so fantastisch finde und das natürlich ein Track ist, der zwar auch wahrscheinlich in die hunderte Millionen gehört wird mindestens, aber nicht ganz so oft wie andere Tracks. Und der hat es aber verdient, weil der einfach so eine wunderschöne Struktur hat und diese geile tiefe Stimme, die da ganz ehrlich vor sich hinspricht. Mega guter Moment auf einem sehr, sehr schönen Album. They could say the same about me. I sleep about 3 hours each night. Means only 21 a week now. Mein 9. Platz kommt auch wieder aus einer indie-rockigen Ecke, auch spannenderweise wieder mit so einem barock-poppigen Einschlag, was hier auch noch mehr ästhetisch sehr zelebriert wird, wenn man schon mal eine Live-Show von denen gesehen hat. Wer nicht, keine Angst, ich erkläre das alles noch. Es war nämlich absolut zu Recht das große Durchbruchsjahr von The Last Dinner Party mit ihrem Debütalbum Prelude to Ecstasy. Ein großer, epischer, emotional packender Ride, der gleichzeitig super offen und verletzlich, aber auch wahnsinnig badass ist einfach. The Last Dinner Party ist eine britische Indie-Rock-Band, die auf Gesangsebene so ein bisschen so die Theatralik und Epik
Epic von Lana Del Rey haben zum Beispiel, aber auf Soundebene ist es dann halt so ein absolute Rockbanger-Fest irgendwie. Also die hauen unfassbar gut gelayerte Gitarren raus, Tempowechsel, auch irgendwie starke Streicherpassagen, die jederzeit reinkommen können. Und so bleibt es irgendwie auf jedem Song des Albums immer spannend, in welche Richtung es geht. Es wird auch von ganz unterschiedlichen Genres und Artists irgendwie so inspo gezogen. Also man bewegt sich auf einem ganz breiten Spektrum von so Pop-Rock-Genres und findet immer so einen alternativen Touch und alles, wie gesagt, in so eine barockige Anmutung gehaucht, was dann auch live perfekt inszeniert wird. Und wenn die halt so große Bühnen-Shows spielen, ist es dann unter riesigen Kronleuchtern und so weiße Laken, die über die Bühne gespannt sind und riesige Säulen und so Outfits, die aus 3 Jahrzehnten, Jahrhunderten eigentlich gleichzeitig kommen könnten. Und im Kern ist es trotzdem halt eine richtig sympathische, rockende Band einfach, die halt auf großen Festivalbühnen genauso gut funktionieren wie bei Inas Nacht, was man auch auschecken kann. Also das fand ich eine meiner witzigsten YouTube-Entdeckungen. Und dazu kommen dann halt auch noch so inhaltliche Topics, die aufgemacht und toll formuliert werden. Sei es auf dem Song Caesar on a TV Screen, der sich halt damit auseinandersetzt, wie viel leichter es man als Mann hat, gehört und gesehen zu werden, wenn sie doch einfach nur ein Mann in der Band wäre und einen Anzug tragen würde, dass sie dann viel mehr gehört würde. Oder mit wie viel Selbstverständnis Männer sich einfach ihren Space nehmen. Oder Portrait of a Dead Girl, der sich halt in sehr krass gewählten Metaphern mit einer abusive relationship auseinandersetzt, oder eben auch zu Recht der Banger des Albums Nothing Matters, der einfach ein sehr ungezügelter, befreiender, sich nicht zurückhaltender Love-Song ist, der auch live fantastisch mitgesungen und geschrien werden kann, von dem, was ich gesehen habe. Ich habe sie nicht live gesehen letztes Jahr leider, aber generell fühlt sich das Album halt trotz aller Schwere, die natürlich mit manchen Themen kommt, super befreiend an und nach einer riesen Leichtigkeit, mit der da auch so Genres verbunden und Konventionen gebrochen werden, aber gleichzeitig auch Konventionen erfüllt im Sinne von, da kommen einfach richtig gute Songs bei raus. Tolles Album für alle, die halt irgendwas mit so Indie-Rock in verschiedenen Sphären zu tun haben und anfangen können. Und meine beiden Picks für die Playlist sind einmal der offensichtliche Hit Nothing Matters und ebenfalls Certified Banger, The Feminine Urge, mit crazy guten Zeilen wie Do you feel like a man when I can't talk back? Do you want me or do you want control? Vorgetragen auf eine Weise, die einem komplett nochmal die Schuhe auszieht. Also richtig, richtig tolles Album. Und wie Jan im Intro schon gesagt hat, haben wir auch in diesem Jahr fantastische Gästinnen und Gäste dabei, die wir auch gefragt haben, was ist denn euer Album des Jahres? Und den Anfang an dem Reigen machen unsere Kolleginnen, sage ich einfach mal, vom Hochverlegt-Podcast, Anna und Chiara, die einen kurzen Beitrag geschickt haben, was denn so ihr Album des Jahres ist.
Hallo, hier ist Anna vom Hochverlegt-Podcast.
Und hier ist Chiara.
Und unser Lieblingsalbum des Jahres 2024 ist 100 Angst von Basasian.
Genau, und das Besondere an dem Album ist, dass es ein Producer-Album ist. Das heißt, auf jedem Track sind andere Artists vertreten, mit denen Basasian zusammen die Songs gemacht hat.
Genau, und Basasian war bei uns auch im Podcast und hat darüber gesprochen, was auch ziemlich interessant war. Also hört gern mal rein in den Hochverlegt-Podcast.
Genau, und ich glaube, mein Lieblingssong des Albums ist Lass los mit Schmidt zusammen. Und der Song Fleisch und Geld, der super überraschend war, zusammen mit Brutalismus 3000.
Ja, es waren aber auch zum Beispiel Songs mit Absilon, mit Levin Liam, mit Soli und ganz vielen anderen. Und auch dem ein oder anderen Secret Guest auf diesem Album. Also finde ich cool, dass das auch irgendwie so voller Überraschung steckt, auch mit Artists, die nicht unbedingt auf der Tracklist stehen. Also ja, meine Empfehlung auch einfach mal durchhören als Ganzes, weil das auch irgendwie schon was von einem Konzeptalbum hat.
Hört auf jeden Fall auch gern unsere Folge mit Basasian.
Tschüss, liebe Grüße. Unfavorite Worst Cast.
Ja, ganz liebe Grüße zurück. Vielen, vielen Dank für diesen schönen Gastbeitrag. Hört rein, auf jeden Fall. Weil wir haben es auch gar nicht besprochen, ne? Wir hatten es überlegt, hat dann nicht gefunzt. Also von daher hochverlegt hören. Das sollte man generell tun. Kommen wir zu meinem Platz 8. Ein deutsches Album, das erste deutschsprachige Album von Die Nerven. Wir waren hier. Das haben wir uns zusammen live angehört. Es war wunderschön. Und es war tatsächlich jetzt nicht nur deshalb drin, sondern einfach auch, weil ich Fan dieser Band bin und Fan dieses Albums bin und vor allem Fan der Produktion bin. Aber dieser gemeinsame Abend hat das natürlich nochmal bestärkt, meine Meinung. Es ist so ein wunderbar durchgängiges Live-Album. So fühlt sich das an. Es ist, als wäre das so ein One-Take von vorne bis hinten. Alles ist durchdacht, alles gehört irgendwie zusammen. Die Produktion klingt auch sehr nach so einer Live-Produktion. Es ist fantastisch. Und dann gibt es dieses wunderschöne Video, wo dann erklärt wird, so ja, das sind die 100.000 Layer, die wir hier drüber haben. Da denkt sich, ja krass. Und trotzdem kriegt man dieses Feeling hin. Und das ist das Gute, was dieses Album vermittelt. Dieses Feeling, dieser Jetzt-Moment, das ist gerade die Bestandsaufnahme. Der Welt geht's nicht gut, uns geht's nicht gut, Gesellschaft richtig kacke. Jo. 18 sein auch ganz schlimm, bin ich zwar nicht mehr, aber blicken wir mal zurück und war auch trotzdem kacke auch. Wunderbares Album. Vor allem durch diese Tatsache, warum habe ich Angst, aber du nicht. Das runtergebrochen beschreibt für mich dieses Album. Man fühlt so einen Schmerz, man hat so ein diffuses Ding von, ja, ich steck da auch mit drin, passiert aber wirklich nicht viel und wir müssen uns fast schon so ein bisschen verabschieden von manchen Dingen, gerade jetzt bezogen auf Klimawandel und Klimakrise. Und trotzdem passiert halt nichts und viele Menschen um einen herum sind auch so, ja, ist jetzt halt so. Und das Gefühl und mit ganz vielen anderen gesellschaftlichen Themen, die da auch noch reingebundelt werden, die stecken da alle in diesem Album drin. Und trotz alledem habe ich mich für den Track 18 entschieden, der einfach nur beschreibt, dass man nicht mehr 18 sein möchte, dass sich ganz viele Nadelstiche ins Fleisch treiben und es alles voller Schmerz ist und alles schlimm und man blickt zurück und denkt sich, boah, da will ich nicht mehr hin zurück. Ja. Da bin ich drüber hinaus. Und der klingt nicht nur schön, der hat auch auf eine ganz komische Art eine schöne Botschaft, weil man irgendwie zumindest an dieser eine Punkt auf dem Album, wo man denkt, ja, immerhin habe ich den Punkt überstanden. Da bin ich drüber. Eigentlich. Der Rest ist scheiße, aber über 18 bin ich. So. Und genau, deshalb dieser gute Laune-Song ist auf der Playlist und ein wunderschönes Album auf Platz 8.
Ja, bei mir geht's sehr gut gelaunt weiter, auch auf der 8 mit dem ersten Rap-Pick auf unseren Listen. Und schon an dieser Stelle, glaube ich, einem meiner meistgehörten Alben des Jahres, so im Durchschnitt, weil ich glaube, die Hälfte der Tracks waren in meinen Top 100 meistgehörten Songs, die einem vorgegaukelt werden, ne, von diesem großen Streaming-Anbieter, ne, als ob das stimmt. Bei dem Album glaube ich es auf jeden Fall, weil sowohl von der Produktion als auch vom Pacing des Albums ist es ein so simples wie auch eintöniges Album auf eine Art, wie auch das Cover ist. Natürlich spreche ich von Dark Times von Vince Staples, der es wieder mal geschafft hat, mit einem sehr einfachen, sehr ruhigen, sehr zurückhaltenden Album in meinen Jahresrückblick zu kommen. Es war wie bei den letzten Alben auch schon, ich höre es einmal, finde es ganz gut, hörst zum zweiten Mal, find's schon besser und spätestens ab dem dritten Mal geht's dann los, dass zwischen all diesen langsam vorgetragenen Zeilen und so zurückgenommene Produktion immer mehr Highlights so aufsprießen, immer mehr Flows hängen bleiben, immer mehr Zeilen auffallen, die smart sind, sich die Samples so richtig entfalten irgendwie und sogar so Basic Hooks, die er halt nur macht, wie Hits anfühlen. Also Vince ist zugänglicher geworden auf jeden Fall die letzten Jahre, aber er ist ja noch ganz weit weg davon, so ein Pop-Rapper zu sein. Trotzdem ist halt so eine Hook wie Black and Blue so unfassbar catchy geworden mit der Zeit, dass ich es irgendwie magisch finde, weil die Instrumentals lassen ihm so viel Raum und so freie Frequenzen allein, sag ich mal. Aber selbst nachdem er seine Vocals drauf hat, ist da trotzdem manchmal noch so viel Platz übrig, dass ich checke, dass es für manche langweiliger Rap ist. Aber vielleicht ist es für mich der Grund, warum ich das immer und immer wieder gehört habe, in jeder möglichen Situation, mal im Hintergrund, mal aktiv zuhörend. Eins der wenigen Rap-Alben, muss ich sagen, in diesem Jahr, das ich seit Release im Mai durchgehend immer wieder hören konnte, jedes Mal genossen habe, auch immer wieder so neue Pockets und Ecken gefunden habe und für mich entdecken konnte, gerade weil er eben so viel Raum lässt. Also wieder mal tolles Rap-Album von Vince Staples mit tollen minimalistischen Produktionen und mein Playlist-Pick ist das bereits angesprochene Black and Blue. Und wo wir schon mal bei gutem Hip-Hop-Content sind, moderiere ich mal unseren nächsten Gastbeitrag an vom lieben Tobias Wilinski von Thema Takt, dem Hip-Hop- und Musikbusiness-Podcast, den wir auch gefragt haben, was war eigentlich dein Album des Jahres? Und lasst euch sagen, das Album wurde heute schon mal gedroppt.
Mein Name ist Tobias Wilinski, ich mache den Hip-Hop- und Musikbusiness-Podcast Thema Takt. 2024 gab es ein paar starke Alben, die ihr teilweise auch ausführlich im Favorite Worstcast besprochen habt, von denen es aber keins zu meinem Top-Album geschafft hat. Möchte ich aber trotzdem gerne als Hörtipp hier aufzählen. Einmal Hood Black mit dem Album Chabad, KIZ, Görlitzer Park, Mauli, Cinepop, Sorobani und Ericsson, Ein Schritt und ich fall, Too Loud for the Room, Too Loud Volume 1, fand ich auch sehr, sehr stark. Und falls jemand von euch gerne französischen Rap hört, ist Ben PLG, Dir Je T'aime, für mich das stärkste Album des Jahres. Aber sonst ist mein Album des Jahres von Producer Bazazian und heißt 100 Angst. Alle Songs sind krasse Produktionen, häufig vermitteln sie eine düstere, kalte Atmosphäre. Der Song Fleisch und Geld von Brutalismus 3000 sticht da ein bisschen raus, der geht schon derbe auf die 12. Aber ich finde, das Album ist trotzdem homogen, obwohl es ein Producer-Album ist. Also klar, kann Producer-Album auch sehr eintönig klingen, aber hier ist es eher so, dass ich gerade dieses Thema Angst, was sich auch ein bisschen durchzieht, und eben diese kühle, düstere Atmosphäre, dass sich das irgendwie von vorne bis hinten gut durchzieht und man das Album deswegen auch ganz gut auf Repeat hören kann, was ich auch gemacht habe. Und auch obwohl super unterschiedliche Artists wie Absilon, Blumengarten oder Casper drauf sind, klingt es halt trotzdem wie so eine Einheit. Meine Lieblingssongs sind Ohnmacht mit Tarek KIZ und Nero Moon, der Song Glitzer mit Absilon und Levin Liam und Rottweiler mit OG Kimo, Schmidt und Haftbefehl. Der steht zwar nicht auf der Featureliste, sowie auch Edwin Rosen auf anderen Songs, aber man hört ihn. Soli, Casper, Haiti sind auch alle drauf. Also krass, dass ihr das Album hier im FWC nicht besprochen habt. Oder habe ich das verpasst?
Ja. Da hat er uns erwischt. Das stimmt, haben wir nicht besprochen. Trotzdem danke für den Beitrag. Ist schön, dass wir das Album jetzt in doppelter Ausführung in dieser Form hier mit tollen Gastbeiträgen dargestellt bekommen haben. Und es stimmt, es war ja auch auf unserer Liste. Dafür aber haben wir noch ein anderes deutsches Rap-Album nicht besprochen, was auch auf der Liste stand. Um es jetzt hier kurz zu besprechen, Absilon, Haut wie Pelz, mein Platz 7. Und da, ich weiß noch, wie ich im Vorgespräch, unserem Patreon- und Steady-exklusiven Format, wie ich da gesagt habe, naja, beim ersten Hören irgendwie alles so ein bisschen glatt produziert. Hier ist die Message, fand ich am Anfang gar nicht so gut, beim allerersten Hören. Und dann gab es aber diese wiederkehrenden Momente, wo man ein Album nochmal anmacht. Ich denke, das ist ja eigentlich on point. Das glatt produziert wurde zu, das ist on point. Mm, und genauso fühlt sich das Album an. Es sind natürlich die großen Themen. Es ist die generationsübergreifende Migrationsgeschichte, die hier behandelt wird. Es sind gesellschaftliche Probleme, wie so oft auf Alben. Und das aber auch in einer sehr, fast schon übermetaphorischen Ebene teilweise, dass man in der Frequenz an Lines gar nicht bei jeder Line checkt, was dann noch so für eine Ebene mitschwimmt. Mhm. Und das hat sich so ein bisschen entfaltet im Laufe der Zeit. Und dann gibt es aber, ich meine, ich kann jetzt super philosophisch über irgendwelche einzelnen Lines sprechen, aber es gibt auch so Tracks wie Reiche Freunde, wo ich einfach Bock drauf habe und die Message ist geil und Boondog ist nice und das macht halt Bock. Und diese Waage, die sich hält zwischen, es ist irgendwie tiefsinnig, auf mehreren Ebenen komplex und also dadurch auch ansprechend, aber halt auch musikalisch gut dabei. Mhm. Und es geht manchmal auch ein bisschen dumm und das auf einer sehr schönen Ebene, auf einer Ebene, die nicht zu drüber ist. Das gefällt mir richtig gut. Und es hat auch noch die Absilon-Geschichten, die nicht nur darauf basieren, dass er so über sein Umfeld spricht, sondern auch über sich selber. Mhm. Da haben wir natürlich dann Baba, wo er schon ja über seinen Vater spricht, aber wo er sich ja auch selber kontextualisiert und sich im Verhältnis zu seinem Vater setzt, haben wir letztes Jahr aber schon im Jahresrückblick besprochen. Da war die Single ja schon draußen, fanden wir ja schon mega geil. Ja. Es gibt aber auch so Tracks wie So leicht, wo er eigentlich ein Beziehungsverhältnis aufbaut und das auch wieder in den Kontext der Gesellschaft bringt, aber viel, viel mehr über sich spricht und nicht nur über, ja, das Leben ist so und so. Ja. Und das gefällt mir halt richtig gut. Wenn so leicht angedeutet wird, ey, da passiert das auf der Welt, da passiert das auf der Welt, das beschäftigt mich alles. Aber es geht mir auch um die ganz simple Geschichte zwischen, du bist eine Person, ich bin eine Person und wieso kann ich an manchen Aspekten nicht so sein wie du und wieso fällt mir das so schwer und dir irgendwie auch leicht und wieso ist das bewundernswert und gleichzeitig aber auch eine schöne Ebene, die man findet. Und deshalb packe ich So leicht auf die Playlist. Ich will wissen, wie es sich anfühlt, wenn man sich selbst anguckt und lebt. Bei dir fällt es mir leicht so.
hat das nicht verdient.
Auf meinem nächsten Platz ist ein ganz besonderes Release, bei dem ich auch Anfang des Jahres nicht damit gerechnet hätte, dass es in meinem Ranking landen wird, obwohl viele Leute dran beteiligt sind, die regelmäßig in unseren Rückblicken auftauchen. Es ist das ganz süße, kleine, putzige Projekt Die Mausies, ein Duo bestehend aus Stella Sommer von Die Heiterkeit und Drangsal, mit ihrem ersten gemeinsamen vollen Album In einem blauen Mond, produziert natürlich von Max Rieger, den wir eben bei dir schon bei den Nerven hatten, mit einem einzigen Feature-Gast, der dann natürlich aber auch einfach mal Dirk von Lotso von Tokotronic ist. Also ein kleiner, aber reichlich gedeckter Tisch an tollen Musikerinnen und ein Album, das aus kleinen, mal folkigen, mal poppigeren, mal sogar bis in den Country reingehenden Nummern besteht. Die meisten davon basieren auf ganz simplen Gitarrenakkorden und mal so ein paar netten Klaviermelodien, aber vor allem auf der tollen Fusion der Stimmen von den beiden, die wirklich hervorragend harmonieren. Also allein dafür, diese beiden Stimmen mal zusammen gehört zu haben, lohnt es sich, in das Album reinzuhören. Und wenn man dann schon mal drin ist, kann man sich auch komplett fallen und verzaubern lassen von den beiden, die einfach sehr ernsthaft sind in dem, was sie tun, aber sich dabei nicht zu ernst nehmen. Also sich ja als die Mausies vorstellen, die alles für uns in Ordnung bringen, ihr Geld in Käse anlegen, ganz viele mittelgute Käsewortspiele und keine Angst vor Klamauk auf dem Album, aber eben auch sehr berühren können. Und dieses Release ist einfach so ein Prime-Beispiel für den Schabernack im eigenen Kopf fließen lassen, den ein oder anderen dummen Gag mitnehmen, aber trotzdem auch nachdenklich machen und an die Substanz gehen können. Also so ein geiles Kneipengespräch mit Friends, wo man halt so dumme Scheiße labert, aber am Ende auch einfach beseelt nach Hause geht und sich über die tiefsten Abgründe des eigenen Seins ausgelassen hat. Der Titeltrack In einem blauen Mond ist noch so ein gutes Mittelding dafür, der verzaubert einen einfach, wie gesagt, mit der tollen Kombi der Stimmen von Stella und Drangsal, eine melancholischere Note, die aber noch leicht genug ist, um einfach mitzugehen. Dann gibt's aber so richtig silly Song-Ideen, wie Ich leg mein Geld in Käse an mit Dirk von Lotso, mit Formulierungen wie Stairway to the Käsehimmel oder die Peak-alberne Country-Nummer Der Super-GAU da. Reicht schon eigentlich der Titel, wo es darum geht, wie man als Mausi auf der Autobahn bisschen zu viel Käse von Dü Intus hat und bei der Mausweiskontrolle rausgezogen wird und im Knast landet. Und das ist einfach absoluter Quatsch. Den muss man mögen, das check ich. Mich holt's ab in meine Albernheit. Aber auf dem gleichen Album sind dann auch Tracks wie Das ABC der Ängste, auf dem Drangsal eine tolle, balladige Nummer abliefert und alle möglichen Ängste alphabetisch geordnet vorträgt. Also für die Rap-Fans ein bisschen das Loser-ABC von Soli nur auf deutsche Indie-Pop. Super, super schöner Song. Oder Jedes Jahr ist gleich schlimm, der so ein bisschen augenzwinkernd, aber auch sehr deprimierend daherkommt. Und vor allem das Finale des Albums Am Ufer der Zeit. Richtiger Schlag in die Magengrube, der riesen Epik aufmacht und sich mit dem gemeinsamen Ende von zwei Leben beschäftigt. Also all das findet auf diesem ganz, ganz tollen Kleinod der deutschen Popmusik statt, das sie da geschaffen haben. Und beide Seiten der emotionalen Palette haben mich dieses Jahr sehr begleitet. Und meine Playlist-Picks sind der Titeltrack In einem blauen Mond und ausgerechnet ich, weil das zwei der schönsten Stimmfusionstracks sind.
Ich finde meinen Frieden und ich finde meinen Platz. Ich finde meine Mitte und ich finde meine Kraft. Ich finde meinen Glauben und ich finde mein Glück. Doch ich finde nicht zu dir zurück in einem blauen Mond.
Das ist wirklich eine wunderschöne Wahl. Das wäre bei mir so Platz 11 oder 12 gewesen. Aber ich liebe das Album auch sehr und ich finde es sehr, sehr schön, dass es hier vertreten ist, weil es einfach wirklich mausig ist. So. Mein Platz 6 ist überhaupt nicht überraschend. Charlie XCX, Brad. Wir haben drüber gesprochen. Es war der Brad Summer. Es war alles danach irgendwie auch noch. War auch noch Brad-coded. Es gibt eigentlich nicht mehr viel über dieses Album zu sagen. Wir haben es ausführlich besprochen. Ihr solltet euch die Folge einfach anhören. Da gibt es eine Stunde, wo wir über jeden Track sprechen. Was ich aber noch generell sagen wollen würde, was so vielleicht so ein bisschen das Learning des Jahres ist für Pop-Alben. Konzepte sind durchaus noch wichtig, wenn man mit einem Album Erfolg haben möchte. Und es ist halt eben nicht nur, dass man irgendwie eine Tracklist macht, sondern dass man sich ein komplettes visuelles, ästhetisches und irgendwie auch inhaltliches Konzept, und wenn es nur sowas Vages ist, wie das Wort Brad zu verwenden und irgendwie so zu tun, als wäre alles dann auf einmal passend zu genau diesem Thema.
Rede.
Das hilft einfach Alben und das hilft mit der Identifikation Alben gegenüber, und Charlie XCX hat es hier wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und das ist halt krass, weil sie ja schon lange irgendwo oben mitschwimmt, aber halt diesen Sprung nach ganz oben nicht geschafft hat. Und das war jetzt halt der Move, den es gebraucht hat. Und den hat sie anscheinend sehr, sehr konsequent durchgezogen und dann auch noch weitergedacht mit dem Remix-Album danach. Es ist einfach eine geile Idee, es ist gut umgesetzt, die Songs sind nice. Und ich habe jetzt einen Track genommen, der jetzt vielleicht nicht auf der 1 ist bei vielen Leuten, aber bei mir persönlich, Everything is Romantic.
Oh.
Und mir fällt gerade auf, dass die Titel dieser Tracks, es gab schon mal einen mit Romance. Es gibt gewisse Hinweise, wo das Ganze hier hinführt. Stop. Mehr möchte ich nicht sagen. Aber bevor es noch romantischer wird, kommen wir zu einem unserer tollen, tollen Gäste. Jan Kawelke hat uns einen wunderschönen Beitrag gemacht über ein Album, das wir noch nicht besprochen haben und ich glaube auch beide noch gar nicht so krass auf dem Schirm hatten.
Korrekt.
Deshalb Shoutouts an diesen tollen Mann, der uns jetzt über einen sehr spannenden Künstler etwas erzählt.
Also natürlich wäre es an dieser Stelle logisch, wenn ich ein Rap-Album nennen würde. Und da kommen mir natürlich auch direkt ein paar in den Kopf. Natürlich GNX, Kendrick Lamar ist ein Album, was ich tatsächlich wahnsinnig viel höre und wahnsinnig viel hoch und runter höre und was immer weiter wächst auch für mich und für meinen Geschmack und ich so viel Neues da drin immer wieder finde und entdecke und es mit großen, großen Spaß macht. Absilons Haut wie Pelz natürlich auch so ein Album des Jahres für mich gewesen letztes Jahr. Aber ich dachte, da ich ja eh bekannt bin dafür viel über Rap und über Hip-Hop zu reden, rede ich über ein Album, was nicht in diesem Kontext stattfindet und was ich aber am meisten gehört habe dieses Jahr nach CM Blue von Charlotte Day Wilson, was mich auch sehr, sehr, sehr tief berührt hat und immer noch bewegt, ist mein Album des Jahres letztes Jahr Two Star and the Dream Police von McGee. Vor allem auch, glaube ich, weil ich es eben nicht verstehe und weil ich es nicht analysieren kann. Also im Hip-Hop und im Rap ist es natürlich für mich so, dass ich es liebe, in diese Welten einzutauchen und darin unterwegs zu sein und Dinge rauszufinden und Wissen zu haben und Referenzen zu erkennen. Und hier ist es für mich nicht so. Ich bin einfach nur sehr tief bewegt von diesem Album. Ich kann es in wirklich jeder Situation hören. Ich höre es beim Arbeiten, ich höre es beim Autofahren, ich höre es einfach zu Hause, wenn ich einfach da sitze auf der Couch und in die Luft gucke. Ich höre es beim Kochen, ich höre es, wenn ich unterwegs bin. Es holt mich gefühlsmäßig an allen Ecken und Enden ab. Ich habe eins der wenigen raren Interviews mit McGee gehört bei der BBC, wo er darüber gesprochen hat, dass sich dieses Album anfühlen soll wie Liminal Spaces, Bürogebäude, die so verlassen wirken, Backdoors von irgendwelchen Flughäfen, Lagerhallen, die so abandoned sind, irgendwelche Spieleparadiese. Menschen sind da nie drin. Es ist so ein bisschen diese 90er, 2000er Computerspiel-Ästhetik, wo noch nicht jeder Pixel durchgedacht und durchgeplant und detailtief ausgearbeitet wurde, sondern so ein bisschen diese leeren, ein bisschen eerie, scary, aber jetzt auch nicht super gruseligen Orte. Und so soll sich das Album anfühlen. Auch so ein bisschen, man hat das Gefühl, man war noch mal da, aber man war noch nicht so richtig da. So Traumwelten. Tomb Raider 2 zum Beispiel oder 1 kommt mir da auch so in den Kopf, dass es so ein bisschen an diese Ästhetik rangeht. Und das ist auch so ein Gefühl, was ich tatsächlich habe, wenn ich dieses Album höre. Oder was auch ganz viele Leute beschreiben, weil er ja auch tatsächlich mit vielen Referenzen dann wieder arbeitet und viele reden dann über zum Beispiel Sting, dass das Album sich anfühlt, als würde man die Songs alle schon kennen, aber gleichzeitig ist was total Neues. Und das finde ich super interessant. Deswegen Two Star and the Dream Police, McGee, die ganzen Live-Auftritte. Mein Herz blutet, dass ich ihn nicht live sehen konnte dieses Jahr, weil ich genau in der Zeit in den USA war, als er nach Deutschland gekommen ist. Und kurz vorher war er ja in den USA auf Tour. Wir haben uns einfach genau knapp verpasst und das steht tatsächlich auf meiner Live-Goals-Bucketlist, McGee live zu sehen. Ich bin ein riesiger Fan. Ich hoffe, irgendwer, der das hört, kann auch dieses Fantum für ihn entwickeln. Mir hat das ganz viel gegeben, 2024. Liebe Grüße an euch. Danke, dass ich dabei sein darf.
Vielen, vielen lieben Dank. Eine große Ehre, dass du dabei bist. Und natürlich, sei auch nochmal darauf hingewiesen, falls ihr so einen nischigen Podcast-Geheimtipp hören wollt, ihr lieben Leute da draußen, könnt ihr natürlich auch bei Machiavelli reinhören. Auch kein Nischentipp mehr ist meine nächste Künstlerin auf der 6, die keine Vorstellung mehr braucht. Aber natürlich hier stattfinden muss, weil die auch schon stattgefunden hat. Billie Eilish's drittes Album Hit Me Hard and Soft. Ein unfassbar tolles, zeitgemäßes Pop-Album mit allem, was ich an dieser Generation von Pop-Artists und insbesondere ihr schätze. An jedes Projekt wird mit einem neuen Approach rangegangen. diesen immensen Erwartungsdruck, den es an sie gibt, verarbeitet sie irgendwie total transparent und gleichzeitig dribbelt sie den immer wieder aufs Neue. Keine Ahnung, wie sie das macht. Gleichzeitig riesige zeitgeistige Pop-Hits wie Lunch raushauen, aber auch so 5 Songs um die oder über die 5-Minuten-Grenze auf einem Album ihrer Größe, was so die Hälfte der Tracklist ist von 10. Also das ist crazy. Gemeinsam mit ihrem Bruder Phineas auch immer riesen Produktionswagnisse eingehen und Schleifen reinzuhauen, die sich Popstars der letzten Generation einfach niemals hätten trauen oder leisten können. Die beiden machen's halt. Und klar ist sie absoluter Mainstream und ist der Zeitgeist, aber das Album hat halt neben großen, überwältigenden Pop-Balladenmomenten auch immer wieder Ecken und Kanten, die man auf einem Album des nächsten gehypten Indie-Artists mit so 50.000 monatlichen HörerInnen erwarten würde. So, und das finde ich geil. Sie hält auch das Konzept Album an sich noch hoch. Also es gab auch keine Vorab-Singles. Es gibt so Easter Eggs und Lines, die das Album zusammenfassen, später in der Tracklist, und ganz viel Verspieltheit, die man sich auch leisten können muss. Die beiden leisten sich das, entwickeln sich immer weiter. Ich finde auch gesanglich ist es ihr bestes Album. Allein diese ersten Vocals auf dem ersten Track Skinny habe ich schon jetzt in der Vorbereitung wieder absolut Gänsehaut bekommen. Sie thematisiert, was und wie sie es will, macht sich total verletzlich, macht sich auch angreifbar auf dem Album wie selten zuvor. Und wegen all dieser Dinge bleibt sie halt so spannend und hat 5 Jahre nach dem Debütalbum nichts an ihrer Faszination verloren. Ganz im Gegenteil, ich freue mich auf alles, was von ihr kommt, wie sie sich vielleicht auch noch freier schwimmen können wird. Also wenn der Hype auch irgendwann ein bisschen runtergeht, was jetzt nicht abzusehen ist, aber wenn es wird irgendwann passieren. Und gerade dann bin ich gespannt, wie es weitergeht, eben weil sie nicht nur ein spannender Pop-Act ist, sondern halt auch eine spannende Künstlerin. So, und im Detail gibt es natürlich nochmal in unserer Review zum Nachhören, hast du auch schon gesagt. Und auf die Playlist packe ich Chihiro, weil ich den ganz doll mag.
Mein Platz 5 kann auch als Album-Review nachgehört werden. Paula Hartmann, Kleine Feuer, ist für mich das Durchbruchalbum, also für mich persönlich. Ich weiß, dass die vorherigen Alben auch schon erfolgreich waren und die ganzen Projekte von ihr, aber das war nie was, wo ich so komplett mit warm geworden bin. Und das ist so ein bisschen das Jahr für mich, wo ich so Artists, die ich schon länger auf dem Schirm hatte, wieder so die Connection gefunden habe. Mhm. Und die, wo man auch eh sich schon dachte, ja, das werden wahrscheinlich gute Alben werden. Weil als wir dann gehört haben, Paula Hartmann-Album und die ersten Singles kamen, das war schon relativ früh klar, okay, das könnte wirklich gut sein. Aber es war dann auch von vorne bis hinten durchdacht und gut. Das hatte es eigentlich so gesehen bei mir sehr schwer gehabt, weil ich in der Zeit, wo das rauskam und das auch als Vorbereitung für den Podcast gehört habe, noch im schönen, sonnigen Italien war. Oh. Ich bin da immer so spazieren gegangen, hab gedacht, ach, die Welt, es kann so schön sein, die Sonne scheint, das Wasser plätschert vor sich hin. Und dann höre ich mir irgendwas von so deutschen Ekelstraßen an, die sie da besingt, und fühl's trotzdem komplett und denk mir, naja, ich bin irgendwann auch wieder in Deutschland und dann ist das auch okay. Dann gibt's auch, also kann das, auch das kann man irgendwie romantisieren. Und das macht sie halt wunderbar. Also sie schafft es immer, Sachen zu romantisieren und gleichzeitig aber auch darzustellen, wie schlimm auch gewisse Umstände sind, aber diesen Kontexten dann auch immer so eine gewisse Begründung mitzugeben und so eine Situationsbegründung, dass man checkt, okay, diese Person macht das jetzt, weil es geht ihr gerade so und so und sie empfindet es gerade so und so. Und das ist einfach ein sehr, sehr schönes, konzeptuelles, gut geschriebenes Album, was aber auch musikalisch einfach gut ist, weil ihre Stimme eh schon immer cool war, aber jetzt halt auch an den richtigen Momenten noch geil eingesetzt wird, noch irgendwie ein bisschen geloopt wird, ein bisschen bearbeitet wird.
Ja,
es
ja.
kommen nochmal Stimmen von hinten rein. Das ist einfach sehr, sehr viel drin auf diesem Album, das wir auch alles besprochen haben. Also hört euch einfach gerne, gerne die Folge an. Und ich packe auf die Playlist den Song, der wirklich überhaupt gar keine gute Laune ausstrahlt, obwohl es welche gibt, die trotz düsterer Banger sind. Aber Sag was mit Tilo ist bestimmt keiner davon, sondern das ist wirklich ein einfach sehr, sehr harter Zwei-Perspektiven-Song, auf dem Tilo auch wirklich stark abliefert. Und wir wissen ja, dass er gerade auch nach eigenen Aussagen nicht mehr so wirklich connected mit seiner Musik und auch aufhören möchte. Mhm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er da nicht connected hat, weil das fühlt sich zumindest so an, als würde er wirklich so aus seinem inneren Gefühl raus was erzählen, was sich auch immer weiter steigert. Und das ist ein super starker Part. Und Paula Hartmann hat eh nur starke Parts auf dem ganzen Album.
Jo.
Deswegen Sag was ist ein absoluter Überhit und auf der Playlist drauf.
Auf meinem fünften Platz kommt ein Album, das bei dir auch schon völlig zu Recht aufgetaucht ist. Das großartige Album Wir waren hier von einer der besten deutschen Livebands, die Nerven. Tolles Follow-up zu dem Self-Titled-Album von 2022, das da auch schon im Jahresrückblick drin war. Ein vollkommen legitimerweise sehr wütendes bis frustriertes, dystopisches Rockalbum, das schon allein vom Titel her so das Setting einnimmt. Die Menschheit, das neigt sich dem Ende entgegen. Wir werden aussterben. Wir werden hier gewesen sein, um Futur 2 mal anzuwenden. Und wir schauen uns jetzt mal zusammen an, was wir alles so an Abfuck und Müll hinterlassen haben. Und das gibt vom Titel Wir waren hier über das Cover, diesem präparierten, zusammengepressten Haufen Müll bis hin zur Stimmung auf so gut wie allen Tracks wirklich so ein rundes Gesamtbild ab, dass man fast schon traurig drüber werden kann, wie wenige Generationen nur noch in den Genuss des Albums kommen. Die Abwechslung aus den Stimmen von Julian Knoth und Max Rieger ist einfach nach wie vor eine geile Dynamik. Auf instrumentaler Ebene sind alle auf dem ganzen Album so auf ihrem A-Game, immer so geile Wendungen und Switches drin. Alle liefern ab an ihren Instrumenten, auch live natürlich, hast du eben schon kurz erwähnt. Und mein Lieblingsbeispiel ist auch auf dem Titeltrack Wir waren hier, der schon wirklich sehr wütend und wie schon mehrfach gesagt mit so einem geilen präapokalyptischen Wir haben die Erde so runtergewirtschaftet, Digga, Vibe reinkommt. Das ist so groß und episch in der Hook und packt einen mit halt so auch geilen Formulierungen wie wirft den Castor zu den Wellen und die Körper auch. Und das steigert sich immer weiter mit diesen verzerrten Gitarren. Und dann kommt quasi zum letzten Drittel der Punkt, wo diese ultra harten Riffs reinkommen, kurzzeitig das Tempo rausnehmen und dann immer, immer schneller werden und auf so einem verzerrten, verzweifelten Quietschen der Gitarre enden. Also die richtig leidet einfach so. Und das packt mich so krass rein instrumental, auch für jemanden, der jetzt nicht 90% des Tages laute Gitarrenmusik hört. Großartig produziert, riesenbedrückendes Gefühl, das über allem schwebt und auch weitere Highlights wie 18, was du schon gesagt hast, so die Abrechnung mit der Jugend, die sie verdient hat und die auf den tollen Zeilen endet, ich will nie mehr 18 sein, ein Hoch auf die Jugend, zum Glück ist sie vorbei. Ein Gefühl, das ich trotz aller Abgefucktheit im Jetzt auch sehr teile und auch so die Abrechnung mit Selbstoptimierung, ich will nicht mehr funktionieren, auch sehr gefühlt einfach und auch geiler Track wie Schritt für Schritt zurück, der bei mir so krass gewachsen ist und den ich auch unabhängig vom Album mega viel gehört habe, weil der hat auch so geile Tempospielereien mit mal Halftime, mal einen schnelleren Modus wechseln und das alles entlädt sich dann erst im letzten Refrain mit so einer geilen höheren Gitarre-Melodie, die dazukommt. Ist einfach mega, müsst ihr hören und deswegen hört ihr auf unserer Playlist Schritt für Schritt zurück.
Kommen wir zu richtig gutem deutschen Rap. Jace, Dexter, Neun Leben, ein Album, das wir besprochen haben und wirklich in den Himmel gelobt haben und das hat sich auch das ganze Jahr über gehalten, war auch mein Top 3 Artist auf Spotify und dem glaube ich auch, weil ich das wirklich... Genau, also tatsächlich auch viel Free Game, das stimmt. Da ist was dran, aber Neun Leben halt auch und das war vielleicht auch so wieder... Also manchmal brauchst du ja ein neues Album, um nochmal alte Alben auch weiter zu hören und Neun Leben in dieser verspielten Ernsthaftigkeit, die sich da durch das ganze Album zieht, mega, mega geil. Der Humor ist wie immer stark, aber es wird nicht nur auf Gags anvisiert, sondern es werden auch nochmal ernsthaftere Themen angesprochen. Und dann gibt es diesen einen Track. Also ihr könnt es eh als nachhören, wir haben es ja besprochen, aber es gibt diesen einen Track. Und da haben wir, glaube ich, minutenlang drüber gesprochen, über jede einzelne Zeile und haben uns gedacht, boah, das ist ja... Was ist das für ein Track? Und ich nenne jetzt einen Dreiklang an Themen, die irgendwie zusammenpassen. Wir haben Masturbation, wir haben Einstein und ein geschenktes Taschenmesser. Und das klingt für mich wie so ein YouTube-Format von irgendwie so halb coolen Leuten, die irgendwie sagen, ja, aus den drei Sachen, da macht ihr jetzt einen Rap. Und das hat Jace in der Form nicht gemacht, sondern einfach einen sehr, sehr guten Song geschrieben, der wirklich in den Themen springt und zwischen den Lines auch nochmal so Querverweise aufbaut, die erst beim fünften Mal hören, so wo man denkt, Moment, das Unsterblich, das bezieht sich ja auf die zwei Zeilen davor und den Übergang und mega. Es ist, dieser Track Einstein ist absolut crazy und der muss auf diese Playlist für dieses Jahr. Sowas muss studiert werden. So, da muss man sich wirklich mal ransetzen und sich diesen Track einfach mal ein paar Mal anhören und denken, Was geht da ab in dem Kopf und wieso ist das so unterhaltsam? Und ich frage mich das öfter, wieso spricht mich das so extrem an? Ja. Weil ich bin da so dermaßen abgeholt von diesen Tracks. Und vor allem halt der Song Einstein, aber ist halt Albumkategorie, also das ganze Album ist fantastisch, von vorne bis hinten. Selbst der Bonustrack hat noch funny Momente und passt auch rein und einfach toll.
Einstein war kein Atheist, ich hab das nachgelesen. Sogar die smartesten von uns glauben an Fabelwesen. Den Jürgen würgen ist für heute Nacht mein Plan gewesen, anstatt zu beten. Selbstbefriedigung verlängert das Leben. Ich bin unsterblich, eine alte Seele.
Ja, Shoutout Jan Krillin. Auch Shoutout A zum J. Auch geiler Feature-Part. Viele Shoutouts. Und auch Shoutout Paula Hartmann. Jetzt in den höheren Rang der Albums. Doppelt sich's etwas, ist aber auch einfach ein Riesenkompliment an die richtig, richtig guten Alben, die dieses Jahr rausgekommen sind. Ich habe auch Paula Hartmann Kleine Feuer bei mir auf der 4. Hätte ich auch Anfang letzten Jahres nicht gedacht, dass es mich so umhauen wird. Wir haben es ausführlich besprochen, könnt ihr auch nochmal im Detail hören, wie gesagt. Aber auf diesem Album ist wirklich kein einziger schlechter Song. Die paar Kritikpunkte, die ich dran hatte, sind so minimale Geschmackssachen. Aber sonst kommt da wirklich Banger auf Banger auf ruhiger, packender Moment auf Banger auf Banger. Das Album hat wirklich so eine viel größere Palette an Dingen mich fühlen lassen, als ich es jemals gedacht hätte von einem Album von ihr, weil mir ging es vorher genauso wie dir. Und du hast so leise, gefühlige Momente auf Gespenst oder Crossfades mit Levin, mit Die Liebe ist tot, einem meiner Top 10 meistgehörten Songs letztes Jahr, wenn man besagten Streaming-Riesen glauben darf. Absoluten Banger, wo ich auch nicht vergessen werde, als ich den das erste Mal live gehört habe, als er noch unreleased war. Candy Crush, auch riesen Collage an Ohrwurm-Momenten einfach nur. Dann mit Lucio und Nizzy auf Disney auch noch so ein geiles Straßenrap-Fenster aufgelassen auf dieser großen Pop-Rap-Platte. Hat mir super viel Spaß gemacht. Dann zwischen 2 und 5 auch stilles Highlight des Albums. Hat eigentlich so eine Interlude-Funktion, aber so oft gehört. Dann Gebrochenes Glas, Domiziana und Veri, auch absolutes Iconic-Trio einfach. Wie du eben schon gesagt hast, Tilo auf Sag was, auch eins seiner bisherigen Karriere-Highlights gegeben, der jetzt erstmal pausiert, aber auch toller Moment irgendwie. Und Snoopy ist als Finale einfach für mich eines der tollsten in Song gegossenen Gefühle, dass mich das Musikjahr fühlen lassen hat. Ich wollte ursprünglich gar nicht so die Tracklist nochmal durchgehen, aber da ist einfach so viel drauf, was mich packt, im Großen wie auch im Kleinen. Also sobald ich jetzt einen Song in der Vorbereitung nach längerer Zeit wieder mal höre, sind direkt so zig Melodien und Schlenker, die sie mit ihrer Stimme macht, sofort in meinem Kopf drin. Also so die Hi-Hat, Anne, Uzi, Ballern, Löcher, eine Beat und so. Das sind so viele Sachen. Das Album ist crazy gut. Schausaus an Paula H. Und mein Pick für die Playlist könnte wirklich fast jeder sein, aber ich nehme einfach mal Snoopy, das ausführliche Outro, einfach weil der so wahnsinnig groß und kalt und warm zugleich ist und ich jetzt nicht nur den Hits hier Platz geben will, sondern auch den tollen Momenten dazwischen oder danach. Deswegen der.
Während ich auf dem Dach so wie Snoopy lieg, kurz an dich gedacht und auf einmal
jetzt beginnt das Treppchen und ich muss sagen, ich glaube, die ersten 4 Alben, das sind Alben, wo ich mir sicher bin, dass ich die noch lange hören werde, wo ich nicht die Gefahr sehe, dass die irgendwann so ein bisschen verschwinden. Bei dem Album jetzt, das ist eine Reise, die ist wirklich, die ging ewig lang und die geht auch immer noch weiter und ich check gar nicht, was am Anfang los war. Ich kann es mir so ein bisschen erklären, weil ich in unserem Vorgespräch habe damals noch gesagt, boah ja, Idols Album, ja, hab ich gehört, war okay, aber so weit unter den Erwartungen, also ich war wirklich enttäuscht und ich kann es mir nur erklären dadurch, dass dieses Album halt viele Songs hat, die auf einer Ebene starten und eigentlich wie so eine gerade Linie einfach durcherzählt werden. Mhm. Da geht's nicht hoch, da geht's nicht runter. Das ist einfach in der Mitte bleibt es. Das ist, glaube ich, beim ersten, zweiten, dritten Mal hören, wenn man auch so eine Band wie Idols halt gewohnt ist, die dann ja schon gerne auch mal dann noch, oh, Überraschungs-C-Part, wo kommt der auf einmal her? Ist da gar nicht drauf auf dem Album. Es ist wirklich komplett runtergebrochen. Die finden den Sound, die machen ihr Noise-Geräte an, es kommt Lärm rein, es kommen diese wunderschöne Joe-Stimme kommt rein und dann passieren einfach Dinge auf einer Ebene. Und entweder fühlt man das dann oder man fühlt es nicht. Und es hat bei mir gebraucht, aber ich fühle das jetzt wirklich so mit Abstand am meisten fast schon von diesem ganzen Jahr 2024. Dieses Album hat sich so krank in meinem Kopf entwickelt. Es gibt wirklich einzelne Worte, einzelne Sätze, die sich so verankert haben, die einfach irgendwann da waren, wo ich einfach dachte, ja, jetzt ist es geil, jetzt habe ich Bock drauf, jetzt höre ich mir 4 Minuten Pop, Pop, Pop an und das ist geil. Und am Ende kommt noch eine Minute nur. Und dann Love is the Thing wird dann einfach wiederholt. Und das ist halt das Ende von dem Song und das ist geil. Und das ist trotzdem irgendwie Pop im Titel. Also diese Band hat so krass ihren eigenen Sound gefunden und ist so konsequent darin, den auch durchzuziehen und nicht zu sagen, okay, wir sind hier gefangen in gewissen Songstrukturen, wir müssen deshalb das so machen und dann wird es nochmal laut. Das Einzige, was man sagen könnte, wo man merkt, okay, die wissen schon noch, was die Fanbase ist, dass es so Tracks wie Dancer gibt, weil das ist schon noch das, was man so von Idols kennt, aber das ist so runtergebrochen auf dem Album. Es gibt halt Gift Horse, es gibt Dancer und es gibt vielleicht noch Gratitude, wer auch schon im Grenzbereich ist zu dem klassischen Idols-Hitsong. Und ansonsten gibt es fast nur ruhige Tracks, die wirklich zurückgelehnt sind, aber halt auch sehr durchdacht. Und diese Mischung ist sehr geil und es gibt maximal ein, zwei Tracks, die ich nicht so 100% fühle, die ich auch wahrscheinlich nicht mehr fühlen werde, weil jetzt bin ich schon im 50., 60. Durchlauf von dem Album. Mhm. Aber Pop, Pop, Pop und um das Gegenstück zu haben und halt auch einer dieser Banger-Songs, weil Dancer war ja auch letztes Jahr schon, das kann ich nicht nochmal machen, Gift Horse, unfassbar geiler Track. Beides unfassbar gute Songs, aber ich hätte auch wirklich noch mehr, also da habe ich wirklich mit am längsten überlegt, welche Tracks reinkommen, weil ich das Album so fantastisch finde. Und ich bin damit ja nicht alleine, denn, okay. Und das hat mich sehr gefreut, das zu hören, Lance Butters. Erstmal freut es mich, wenn Lance Butters für uns einen Gastbeitrag macht. Und crazy, dann teilen wir auch noch einen fantastischen Musikgeschmack. Also jetzt nochmal ein bisschen mehr Content zu den Idols von Lance Butters. Danke für den Beitrag.
Yo, was geht ab? Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich wurde gefragt, ob ich mein Album 2024 nennen kann. Ich dachte mir so, was nimmt man in so einem lamen Jahr? Denn 2024, ein weiteres Jahr, wo ich gemerkt habe, wie durch ich mit Musik irgendwie bin. So, also wie underwhelmed ich von so vielen Sachen bin. Und gerade also im Hip-Hop-Genre, natürlich gab es vereinzelte gute Tracks so, aber also auf Album, also brauchst du mir halt gar nicht mehr kommen irgendwie so. Da passiert einfach gar nichts mehr bei mir mittlerweile. So, das ist richtig beängstigend schon fast, wie das alles so daher plätschert, so, weil man, ich glaube nicht, das Ding ist, dass man immer so, ja, man wird zu alt für Hip-Hop, sondern ich glaube, wenn man eine gewisse Zeit einfach Mucke hört und gerade dieses Genre, du hast einfach irgendwann diesen Punkt erreicht, wo du alles schon gehört hast und emotional beim Hören kein Ausschlag mehr nach oben oder nach unten passiert. Das ist einfach nur noch so, das tümpelt so vor sich her und ist irgendwie so, ja, totgehörtes Genre so für mich. Deswegen habe ich dann überlegt und dann ist mir aber eingefallen, dass ich gerne das Album Tank von den Idols nennen würde. Das kam Januar, Februar 2024 direkt raus, relativ am Anfang. Das habe ich rauf und runter gehört. Das höre ich auch heute noch. Das ist ein richtig, richtig gutes Album. Geht sehr viel um Liebe und um Dankbarkeit und hat trotzdem seine Ecken und Kanten im Sound. Und ähnlich wie letztes Jahr. Letztes Jahr hatte ich Doja Cat mit Scarlet genannt, was jetzt erstmal vielleicht überhaupt nicht same, same ist so. Aber auch wie bei Doja Cat nenne ich diesen Punkt bei Idols. Es sind halt Charakter so. Ich bin halt interessiert, Charakter zu hören. Menschen, die Musik machen, wo ich wirklich merke, da ist eine Persönlichkeit dahinter. Da ist eine Attitude, eine Haltung, ja. Da ist irgendein Ecken und Kanten dabei so. Und das finde ich immer interessant. Dann höre ich auch vielleicht mal zu, wenn da Sachen sind, die ich vielleicht nicht so sehe oder ne, weder soundmäßig noch lyricsmäßig oder so. Wenn ich irgendwie merke, dass ein Individuum dahinter, ja, irgendjemand, der wirklich seine Gedanken zu Papier bringt. Und darum eindeutig Idols mit dem Album Tank ist mein klarer Favorit. Danach kommt meilenweit gar nichts mehr und ich könnte nicht mal eine Top 3 nennen, wenn man sagen würde, was ist Top 3 2024 gewesen an Alben. Ich habe das Idols-Album und ne, es ist nicht, dass ich der übelste Fanboy bin, sondern es ist einfach so echt nichts anderes los gewesen, irgendwie in meiner Wahrnehmung.
An dieser Stelle natürlich noch der Reminder. Wir haben über Idols Tank gesprochen. Ihr könnt es auch gewinnen. Deshalb jetzt auf unseren Instagram-Account gehen. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Dort eure Top 3 Alben reinschreiben in den jeweiligen passenden Beitrag von uns. Und dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Viel Erfolg und dann könnt ihr das Tank-Album, das wunderbare Tank-Album der Idols hören.
Danke Lance auf jeden Fall für den Beitrag. Total witzig, ihn sowieso als Dauergast, jetzt mittlerweile als Stammgast ein bisschen zu haben im Jahresrückblick. Und dann immer noch den gemeinsamen Abfuck auf Rap. Das tut mir sehr gut. Weil es sind ja auch dieses Jahr bei uns weniger Rap-Releases im Ranking als
viel weniger
sonst. Und das ist schon ein bisschen überauffällig. Da habe ich ehrlich gesagt auch erst nach diesem Gastbeitrag drüber nachgedacht, weil vorher ist es mir auch nicht wirklich aufgefallen. Bei mir geht's auch nicht rappig weiter auf meinem ersten Treppchenplatz, der dich sehr freuen wird, lieber Jan. Denn es ist ohne Zweifel eins der besten Alben, das 2024 veröffentlicht wurde und an das ich ohne dich vermutlich nicht so leicht und deep hätte eintauchen können, nämlich Romance von Fontaine CC. Yes. Es war sowieso das Jahr der Iren, aber zwischen den Murphys und Scotts und Maskells auf jeden Fall sollte man einen Platz saven in der Irish Hall of Fame für die Fontaines, weil sie mit Romance so ein auf verschiedenste Arten durchweg entertainendes, darkes, experimentelles Rockalbum abgeliefert haben, bei dem man nie so ganz sicher sein kann, was auf dem nächsten Song, aber auch was in den nächsten 30 Sekunden passiert. Kommt so ein Drumloop reingerumpelt, wird es plötzlich ganz still und Streicher kommen rein, die viel schöner sind als alles, was auf diesem Song stattgefunden hat. Wird plötzlich irisch nöhlend gerappt auf dem nächsten Song, scheppern einem so richtig Pauken weg, die aus so einem 90s The Cure Song kommen könnten. All das stimmt. Und trotzdem kommt dann so viel Positives auch noch reingescheppert und so viele positive Emotionen. Das ist so ein ganz krasses, eine ganz krasse emotionale Reise, die könnt ihr euch auch nochmal in unserer Review anhören, die ich da auch an einem lauen Herbstabend-Spaziergang hatte mit diesem Album. Die Band hat sich auch zum letzten Album nochmal, also für mich als Jetzt-Fan, krass gesteigert. Also so die Gesangsmelodien auch, egal ob sie genölt, gesprochen, gerappt, gehaucht, wunderschön klar gesungen werden, sind über das gesamte Album on point. Dann kommt halt Favorite nochmal als wunderschöner Abschluss. Dieser tolle, versöhnliche, nostalgische Track, nachdem man alles an Dunkelheit auf dem Album durchschritten hat. Liebt ihn unfassbar doll. Mein ganz großes Plädoyer könnt ihr in unserer Folge zum Album nochmal nachhören. Und vielleicht auch nochmal in einer späteren Folge vom Jahresrückblick. Aber das ist wirklich so, dann das Tüpfelchen auf dem i. Romance, ganz, ganz tolles Album. Und wie ich in der Folge so ähnlich irgendwie gesagt habe, jeder Mensch, der jetzt keine komplette Abneigung gegenüber Gitarren hat, sollte dieses Album zumindest mal gehört haben und einen Shot gegeben haben. Da schlummert ganz, ganz viel, was es zu entdecken gilt. Und ich freue mich schon sehr drauf, sie nächstes Jahr, also dieses Jahr, mindestens einmal live zu sehen, was auch eine tolle Experience war. Und der Song, den ich auf die Playlist packe, ist natürlich Favorite.
Wunderschöne Wahl. Ich bin ganz beseelt und komme zu meinem Platz 2, Tyler, the Creator, Chromocopia. Da ist dann doch nochmal ein bisschen Rap drin, aber man muss ja sagen, Tyler schafft es ja immer wieder, das Genre wirklich zu sprengen und zumindest mal im R&B sehr, sehr aktiv zu sein, aber halt auch wirklich in vielen anderen Genres. Es wurden schon auch schon kreative Post-Punk-Kigge-Songs gemacht mit New Magic Wand auf einem vorherigen Album. Also da steckt wirklich so viel drin und das ist für mich einer dieser Artists. Ich brauche keine große Ankündigung, ich brauche das Album, ich höre mir das an, ich gucke mir die neue Figur an, die er dann darstellt, frage mich, was hat das miteinander zu tun, weiß nicht wieso, gucke mir irgendwelche Videos an und nörde mich halt in so eine Welt rein. Und das schafft er immer wieder. Und dieses Mal schafft er, eine super weirde Figur eigentlich darzustellen, die mit so teufelsähnlichen Haaren, einer Maske, so einem militärartigen grünen Anzug, also wirklich ganz schwer zu greifen. Und gleichzeitig aber das inhaltlich stärkste Album zu machen, mit wirklich persönlichen Themen und auch mal mit einer halbwegs erwachsenen Herangehensweise an Songs und an Thematiken, was man ihm ja als einzigen Vorwurf machen könnte. Also es gab auch schon vorher den Anflug von seriösen Themen, die einen Menschen über 20, 30 irgendwie beschäftigen könnten. Aber ich finde, auf dem Album ist es so ganz klar. Also da werden wirklich konkrete Themen angesprochen und auch Themen angesprochen, wo man merkt, okay, da könnte er auch selber schlecht bei wegkommen. Also gerade dieses schwanger werden und dann gehen zwei Leute auseinander und daher hat man sich jetzt nicht immer so mega gut verhalten und hat auch irgendwie Meinungsdifferenzen und gleichzeitig lässt man aber auch jemanden gehen, der das von sich aus auch will, aber trotzdem ist die Frage, wo ist denn mein moralischer Moment in der ganzen Geschichte? Solche Sachen werden da angesprochen und wie ich finde auch relativ clever behandelt, weil sie eben nicht dieses, ja und am Ende war alles gut, sondern ja, wir sind auf so einer gewissen Ebene und es ist halt auch innerhalb dieses Kontextes von auch seiner Familiengeschichte irgendwie auch noch eingebettet und das ist schon ziemlich smart, was man dem Album vorwerfen kann und das sage ich bei einem Platz 2 Album, aber soundtechnisch sind hier schon sehr viele Elemente von vorherigen Alben dabei, die sich hier wirklich wiederholen. Und das ist für ein Tyler-Album ein bisschen strange, weil das sonst immer auch irgendwie Teil der Experience war, dass sich bis auf einzelne Harmonien nicht so viel gedoppelt hat. Aber dafür ist es jetzt halt total ausgereift. Und wenn das jetzt dieses Album ist nach einem anderen Album, wo man quasi das ausreift und es beim nächsten Album nicht genauso klingt, dann ist es komplett fein und es ist einfach ein mega starkes, unterhaltsames Album mit auch geilen Features. Ja. Und selbst wenn Sticky einfach nur ein Meme-Song ist, ist das irgendwie schon okay. Aber für mich ist das Highlight und das mit großem Abstand der erste Track, St. Chroma. Mhm. Was ein Überbrett. Und er flüstert es. Die meiste Zeit flüstert er und trotzdem durch die Adlibs, durch den Aufbau ist trotzdem genau im richtigen Moment der Switch zwischen Flüsterstimme und Energiestimme. Dann kommt noch dieser Rap-Part hinterher. Wahnsinn. Also diese Songstruktur-Dinge, die schafft Tyler einfach immer und immer besser von Album zu Album. Und dieses Intro ist wieder genial. Und dann kam der gute Schoolboy Q auf Thought I Was Dead zurück, mehr oder weniger. Wirklich diese Crash-Talk-Zeit damals, wo dieses Album kam. Und ich war so ein großer Schoolboy Q-Fan und dachte wirklich, es ist leider nichts, es ist okay, aber es ist nicht gut. Und er war lange still. Und dann kam ja dieses Jahr noch sein Album raus. Das war auch ziemlich gut. Aber irgendwie auf dem Track fand ich ein total passendes Feature. Mhm. Und ja, Schoolboy Q liefert ja eigentlich eh immer ab. Deswegen ist es ja auch so, war es ja auch so ein bisschen merkwürdig, dass man mit manchen Sachen nicht mehr so connecten konnte. Ja, es gibt große Momente auf dem Album. Und Tyler hat irgendwie so sein ganzes visuelles Ding nochmal auf einer anderen Ebene ausgereizt. Und deshalb mein Platz 2. Aber trotzdem würde ich Lance auch generell recht geben, was die Rap-Alben angeht. Weil das kann ich sagen, Kendrick kommt nicht in diese Liste. Und das ist eigentlich schon krass. Mhm. War ein komisches Jahr in manchen Gefilden, aber auf Tyler ist dann doch irgendwie Verlass.
Ja, ich habe auch sehr mit mir gerungen. Es ist einfach so, ich hatte auch so eine magische erste Hörexperience, dass ich so einsam und allein in Schweden einen Spaziergang gemacht habe beim Sonnenuntergang, der dort schon sehr früh ist, und dieses Album gehört habe. Und ich fand es auch stark, aber ich habe wirklich einfach den Zugang bis jetzt nicht gefunden. Und also es hat natürlich auch irgendwie mit Privatleben und stressige Jahresendphase, und dann ballere ich mir halt nicht Chromacopia rein. Das ist wirklich ein ganz einfaches Ding, und ich habe es auch immer, als ich es gehört habe, weiß, es ist so krass, aber ich werde mir jetzt, bis wir ihn live sehen, das auf jeden Fall noch zur Genüge reinfahren, und das wird auch geil, aber ich habe nicht den Zugang gefunden, den ich zu den anderen Teilalben gefunden habe, und das habe ich ja mit ein paar Friends besprochen, die halt wirklich gar nicht reingekommen sind, also die es einmal gehört haben und waren so, okay, ich höre weiter Flowerboy, mir ist das zu stressig, und das checke ich komplett, aber es ist halt so, und da würde ich dir zustimmen, obwohl ich es nicht in meinem Ranking habe, so ein bisschen die Gipfelung von den vorherigen Alben, also hat sich jedes Mal so mehr freigeschwommen, so Cherry Bomb war noch so ein bisschen der noisy Teil, der aber keine geilen Songs zum Produkt hatte, und jetzt hat er so ganz so diese melodische Ecke, die lärmmachende Ecke und das Storytelling und mit visueller Ebene und so, müssen wir gar nicht erst anfangen, alles krass, aber ich habe nicht mehr so den Zugang gefunden. Bei mir wäre sogar eher Kendrick in dieser Liste gelandet als Tyler, weil ich einfach GNX viel mehr gehört habe, weil es halt auch das zugänglichere Rap-Album ist. Da bin ich auch beim anderen Jan K. in meinem Leben.
Also ich finde, GNX ist so offensichtlich so ein Würfelprodukt aus zwei Ästhetiken, dass mich das immer zu sehr nervt. Also wir haben diese spanische Stimme, die dann, wo wirklich auch geile Tracks bei rauskommen, aber es gibt halt eben auch noch die anderen. Ich glaube, ich mag das mehr, wenn es so ein bisschen organischer wirkt. Und das ist, finde ich, jetzt bei Tyler der Fall. GNX ist auch ein cooles Album. So, ja. Da sind auch absolute Hits drauf. Also man misst ja auch immer an den Erwartungshaltungen an den jeweiligen Künstlern. Aber das ist, da machen wir mal eine andere Vorgesprächfolge.
Ja, so apropos Erwartungen an KünstlerInnen. Seit Jahren predige ich und droppe jedes Mal mindestens einen Song oder Release von ihr in diesen Jahresrückblick. Dieses Jahr hat mich die Welt erhört. Und wir hatten alle den Brad Summer. Wir hatten schwarze, verpixelte Schriftzüge auf neongrünem Hintergrund. Wir hatten den Apple Dance. Und in erster Linie hatten wir einfach eine verdammt gute Zeit mit einem verdammt tollen Album, Brad von Charlie XCX. Klar, eins der Alben des Jahres überhaupt, aber ohne das wäre auch mein persönliches Ranking als Fanboy absoluter Quatsch. Also es war nicht nur das popkulturelle Phänomen des Jahres, das sie endlich dahin gebracht hat, wo sie schon immer hingehört hat, nämlich auf die Empfehlungsliste von former US-President Barack Obama, sondern In erster Linie ist es auch ein verspieltes, toll produziertes, inszeniertes Album mit absoluten Bops, aber auch einfach darkem Scheiß und vielen persönlichen Erfahrungen und Dingen, die sie so als halbbekannter Popstar in ihren 30ern verarbeiten muss. Und irgendwie die Frage, ob sie Mutter werden möchte, was das für ihr Leben bedeuten würde, der Verlust von Sophie, das Verhältnis von Frauen untereinander in der Musikindustrie und was das für eventuelle Freundschaften oder Feindschaften bedeutet und niemand weiß so recht. Und so viel ist da neben Party und Drugs und Eskapismus los und diese beiden Seiten bedingen sich auch gegenseitig und das ist auf diesem Album einfach super smart gemacht. Und dann noch diesen Move des Remix-Albums mit allen Erweiterungen und Remixen und Lord und Billy und Ariana und Caroline Polachek, Bon Iver, Young Lean, Blade, The 1975. Es gab, glaube ich, lang nicht so ein popkulturell so großes Happening, das auf einem fantastischen, vielseitigen, berührenden Album basiert hat und gleichzeitig Mainstream und Musiknerds so krass über ein ganzes Jahr hinweg gefüttert hat mit Material. Also Woche für Woche, Monat für Monat und für all das, was Charlie an großartiger Musik, aber auch an Momenten einfach in diesem Jahr geliefert hat, deswegen steht Brad auf der 2 und das auch ohne verschweigen zu müssen, dass da auch einfach absolute Banger drauf sind, die einfach nur Spaß machen. Und deswegen spare ich mir die deepen Picks an dieser Stelle und pack Talk Talk auf die Playlist.
Da ist es schon. Platz 1. Also Menschen, die in dieser Folge gut aufgepasst haben, die müssten noch was erwarten. Und Menschen, die generell die Album-Reviews des letzten Jahres gehört haben, die müssten auch noch was erwarten, weil da habe ich das schon sehr breit angekündigt, dass das einfach mein Album des Jahres ist und da kann auch nichts mehr kommen. Fontaines D.C., Romance. Ich finde, es ist immer schön, wenn man so merkt, okay, es entwickelt sich im Kopf eine Lieblingsband und man hört so durch die ganzen Alben durch und man merkt, ja, das ist mega geil alles, aber es ist manchmal schwer, irgendwie dann anderen Menschen zu vermitteln, wieso man das so liebt, weil es dann doch irgendwie leicht verkopft ist oder doch leicht sperrig und man hat sich halt dran gewöhnt. Das wäre zum Beispiel bei den Idols an manchen Stellen so, wo ich sage, ja, ich check, wieso Leute das nicht hören. Aber Fontaines D.C. mit Romance haben es halt wirklich geschafft, sich so krass frei zu schwimmen und so krass ein Album zu machen, was auf jeder Ebene irgendwie catchy ist und trotzdem noch so eine Art Überthema hat, obwohl das total schwammig gehalten ist und jeder Track irgendwie anders ist und man in verschiedene Figuren reinspringt. Aber im Verhältnis zu ihren vorherigen Alben, wir haben ja auch Skinty 4 auch, haben wir auch besprochen. Und das war, ich lieb das total, aber es war deutlich sperriger und deutlich weniger auf diesen Moment aus. Und ich finde, bei Romance gibt es ganz, ganz viele Momente und ganz, ganz viele Ideen und dann doch irgendwie tolle Lyrik und da ist echt von allem was dabei und auch verschiedene Stimmen ja mittlerweile, also das ist wirklich einfach sehr, sehr spannend und da habe ich auch, und das wird jetzt auch keinen überraschen, Starburster ist einfach der Song, der muss auf diese Playlist. Jeder komische Einatmer, jede Line, diese ganze Art Attitüde, wie da gerappt wird, wie so fast schon, ich habe es auch in der Folge gesagt, es ist fast schon angelehnt an A$AP Ferg von der Energie her, ohne jetzt ihn komplett zu imitieren, logischerweise. Es kann Green Chatten nicht. Aber trotzdem, wenn mir jemand gesagt hätte, ja, Fontaines D.C. Song, aber Rap, da hätte ich gesagt, auf keinen Fall. Das will ich aber mal gar nicht hören. Aber doch, will ich. Starburster, das ist er. Das ist unfassbar. Hört ihn euch an. Hört euch Romance von vorne bis hinten an. Das ist auch nicht so lang. Also wirklich, so ehrlich habe ich selten Alben empfohlen, weil das ist einfach ein geiles Album.
Ich agree komplett. Und bei mir fragt man sich jetzt auch so, ne, nach all dem, was da kam, was übertrifft jetzt die geilsten Indie-Rock-Alben des Jahres, die größten Pop-Phänomene dieser Musikgeneration, eines der packendsten Post-Punk-Alben der letzten Zeit. Es sind ein ebenso talentierter wie unfassbar witziger Rapper aus Hamburg und einer der Goats, was Beats in Deutschland angeht. Es ist die erste Review, die wir 2024 released haben, mein Album des Jahres, Neun Leben von Jace und Dexter.
Gänsehaut.
Ich kann echt schwer in Worte fassen, wie viel Spaß ich mit diesem Album hatte von Anfang fucking Februar bis Ende des Jahres mit der Musik von Jace generell, inklusive der Insta-Freestyles, aber auch eben Neun Leben als Album. wie du eben schon gesagt hast, check nochmal unsere Review. Dafür ist das Album jetzt auch schon fast ein Jahr alt, also da kann man auf jeden Fall wieder reinhören. Aber nichts hat für mich 2024 diese Kombi aus den besten Sample-Beats, die ich im letzten Jahr gehört habe, und einem gewohnt witzigen, wortgewandten, aber auch erstmalig etwas ernsterem und Storyteller-Modus Jays übertroffen. Beide sind auch absolut auf ihrem Peak, der hoffentlich noch ganz lange dauert. Also es ist einfach Collabo, wie es im Buche steht. Es float unfassbar gut. Man ist auch in unter einer halben Stunde so schnell durch, was so den Loop-Faktor für mich unfassbar erhöht hat. Also ich habe es manchmal echt durch 2-3 Mal am Stück durchlaufen lassen. Es hat auch Interludes und funny Samples, die alles so ein bisschen zusammenweben und mehr nach Konzept klingen lassen. Es macht Spaß, Jays bei seinen Gedankengängen zu folgen. Egal wie ernst oder humorvoll die Situation ist, hat er immer so seinen Augenzwinkern, und auch flowtechnisch hat er da alles rausgelassen, von dem man weiß, dass er es kann, aber es über diese Dexter-Produktion zu hören, ist wirklich eine pure Freude gewesen. Die Adlibs auch, also es passiert bei mir so oft im Alltag, dass ich so ein Dägi im Kopf habe oder sage als Reaktion auf Dinge, oder wenn ich an griechischen Restaurants vorbeilaufe und über den Namen schmunzeln muss, denke ich an dieses Album. Es ist einfach crazy, wie einen das zum Teil begleitet, auch wenn manches einfach auf stumpfen Gags basiert. Aber ich denke so oft an Sätze und Formulierungen, die auf dem Album fallen. Und genauso werde ich auch, wenn ich in Zukunft an das Musikjahr 2024 denke, ziemlich sicher immer an Neuen Leben denken, ein moderner Deutschrap-Classic, von dem ich Weg des Jacek auf unsere Playlist packe.
Ich brauche ein Baddy, das ich mit auf meine Arche nehme. Du nennst dich Gold, doch du versuchst mich auf den Arm zu nehmen. Mein letztes Jahr war ziemlich doll, das war nicht angenehm. Ich hab mit mir gestruggelt, das hat man mir angesehen. Aber jetzt komm ich clean, mehr als jemals zuvor.
Wunderschöner Abschluss für diese Folge. Das war's nämlich schon. Aber natürlich nicht ganz, ganz. Denn es ist ja nur Folge 1 von 3 Folgen. Also es kommen noch 2 vollgepackte Folgen mit auch Gewinnspielen. Und so viel sei gesagt, eine Sache, über die wir heute gesprochen haben, die kann man vielleicht bei der nächsten Folge gewinnen. Also wenn euch eines dieser 20 Alben gefallen hat oder 20 Erwähnungen gefallen hat, dann hört einfach mal die nächste Folge rein. Generell ist es sehr empfehlenswert, uns zu folgen. Das hilft uns einfach sehr. Jede Interaktion hilft, auch wenn ihr nicht mitspielen wollt und kein Interesse an den Idols habt, dann das nochmal überdenken. Aber falls das immer noch so ist, dann auch gerne einfach in den Kommentaren mitdiskutieren, was für euch wichtige Alben des Jahres waren. Das interessiert uns sehr, weil ich habe mir auch so eine kleine Liste jetzt gemacht mit Sachen, die ich letztes Jahr noch nicht so ganz durchgehört habe, wo vielleicht noch mehr drinsteckt. Aber man muss auch manchmal in der richtigen Stimmung sein, sonst bringt das Ganze auch gar nichts. Aber vielleicht auch nochmal, um diesen Diskurs von Lance Butters aufzunehmen, der im letzten Jahr schon gemahnt hat und ich würde sagen, dieses Jahr fast schon gewarnt hat. Es ist tatsächlich so, ich habe jetzt sehr, sehr gute Alben in diesem Jahr gefunden. Die sind auch in dieser Liste drin. Aber gerade darüber hinaus war es wirklich relativ dünn. Es gab noch gute Alben, aber ich kann mich an Jahre erinnern, wo ich so eine 20er-Liste hatte und mir echt dachte, ach du Schande, was nehme ich rein? Sollen wir die Kategorie irgendwie größer machen oder nicht? Und dieses Jahr war das so, okay, 10. Ja, dann muss ich mal gucken, welches dieser 3 Alben ich dann doch noch mehr fühle, als ich ursprünglich dachte. Mhm. Und das ist schon eine komische Richtung, gerade was Rap angeht.
Ja.
Weil da spüre ich es am meisten, dass echt Sachen rausgehauen werden, wo ich einfach nicht mehr sehe, wieso ich das jetzt so wirklich feiern sollte. Es gab dieses Jahr gute Rap-Alben, wir haben welche drin. Wir haben ja auch, ich meine, Basazian war auch ein sehr gutes Album, das muss man schon sagen. Aber es hat sich so eine Leere bei mir entwickelt in gewissen Genres und das ist ein Gefühl, was glaube ich nicht nur so von mir auskommt, sondern was auch einfach in der Szene gerade so ist.
Ich habe halt das Gefühl gehabt, gut von Rap entertained worden zu sein, aber so diese richtig geilen Rap-Alben haben mich alle nicht so gehittet. Also gerade so im US-Bereich, also es kam auch ein Action Bronson-Album, den ich ja sonst in den Himmel hebe, der nicht dabei ist, dann einen Tyler nicht im Ranking zu haben, habe ich ja eben kurz drüber geredet, aber es ist trotzdem krass so. Ich habe halt das Gefühl, dass es mehr so bei den Kurzformaten, also wir haben ja noch die EP- und Tape-Folge.
Stimmt.
Da wird bei mir viel Rap dabei sein und vielleicht auch bei den Songs so, aber so diese geilen Rap-Alben kamen dieses Jahr nicht so zuhauf raus wie die Jahre davor und ich bin halt in erster Linie Rap-Nerd und höre mir fast alles an und da hat halt echt nicht so viel connected dieses Jahr.
Aber ist ein guter Punkt, weil EP-Tape, also machen wir ja dieses Jahr wahrscheinlich auch größer, weil einfach so viel gekommen ist. Da tummelt sich wirklich einiges, was so in der deutschen und amerikanischen Rap-Szene abgeht. findet sich da wieder. Und in dem klassischen Albumformat, was aber ja immer noch aus unserer beider Perspektive, soweit ich weiß, die wichtigste Kategorie ist, da ist halt weniger los. Es ist eine spannende Entwicklung, aber wir werden das natürlich einfach Jahr für Jahr weiter beobachten. Also rein abonnieren, einfach die Reviews hören, auch gerne mal eine nachholen, wenn euch irgendwas jetzt interessiert hat, und mit uns diskutieren, das Gewinnspiel nicht vergessen, und dann hören wir uns in Folge 2 von 3 mit den Songs des Jahres. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.